ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich lade mir gerne Gäste ein, die mir irgendwann mal über den Weg gelaufen sind und mich beeindruckt oder aber auch wirklich begeistert haben oder einfach besonders viel Freude gemacht haben, so wie Nils Mohl.
Talk mit Thies.
Ich Wortemacher suche einen Reimkracher. Ach Gott, fluche ich, warum ist's nicht einfacher? Darin war eine Geschichte, die ihr so gefallen hat, dass sie mich nach einer Lesung angesprochen hat und gefragt hat, ob ich mir nicht vorstellen könnte, einen Jugendroman zu schreiben.
Ja.
Mein erster Gedanke war auf gar keinen Fall und mein zweiter war Rowohlt. Eine andere Sache, die ihr ihnen immer erzählt, ist, du kannst dich gerne umbringen, aber lass dir 5 Jahre Zeit. Man weiß, der Erdball ist fast kugelrund. Die Menschen, sie sind kunterbunt. Man sagt, wer Hunger hat, muss essen. Man hört, wer trinkt, der will vergessen.
Nils Mohl ist Schriftsteller aus Hamburg-Jenfeld. Er ist einer der renommiertesten Jugendbuchautoren Deutschlands, wurde 2024 erst ausgezeichnet mit dem James-Krüss-Preis für internationale Kinder- und Jugendliteratur. So, Nils hat mal studiert in Kiel, in Tübingen, in Berlin. Literatur- und Kulturmanagement hat er studiert. Er hat gearbeitet als Texter in einer Werbeagentur, war Dozent an der Universität Hamburg und ist seit vielen Jahren freier Schriftsteller. Sein Durchbruch, den hatte er mit »Es war einmal Indianerland«. Da hat er den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen. Diese Geschichte wurde auch fürs Kino verfilmt. Das ist ein Jugendroman angesiedelt in einem realistischen Milieu in Hamburg-Jenfeld, das er aus seiner eigenen Kindheit und Jugend kennt. Eine Zeit, in der Plattenbauten einen wesentlich besseren Ruf hatten als heute. Warum, erzählt Nils hier. Ich selber bin auf Nils gestoßen durch seine Montagsgedichte über Instagram. Da postet er nämlich seit vielen Jahren jede Woche eines und die machen richtig viel Spaß. Zu denen, die ich entdeckt habe, gehörte zum Beispiel auf der Durststrecke. Wenn dir das Glück winkt, begeistert zurückwinken. Wenn dir die Welt stinkt, in Tagträume versinken. Und das halbe Glas auf jeden Fall austrinken. Oder weil die Welt baden geht. Schluss mit Gezänk. Hier ein Geschenk, Mr. President, da die Zeit ja rennt. Schuhe aus Zement. Und dann haben wir noch, was man so fürchten muss. Was man so fürchten muss. Den ausfallenden Bus, alles mit Klettverschluss, Vogelschiss auf die Nuss, Leute mit Sockenschuss oder Sabbelerguss, ein Konto minus plus, steten Weltüberdruss, Urlaub in Belarus, einen Fischbrötchenkuss, jeden Tag ohne Stuss und Augenblicksgenuss. Er hat auch ein paar sehr schöne Tier-Kindergedichte geschrieben aus in dem Buch Tierische Außenseiter. Reime über unknuddelige Große wie Kleine mit und ohne Beine. Da gibt es zum Beispiel Rüffel für den Schnüffelbüffel. Für das Rumgeschnüffel auf der Blümchenwiese kriegt der junge Büffel von den Alten einen Rüffel. Jetzt fragst du, ja warum? Wer nimmt einem Büffel Blümchengeschnüffel krumm? Und du hast recht, das ist dumm. Sehr schön fand ich auch Quallenneid zum Beispiel. Nein, das heißt Anflug von Quallenneid. Quallen zeigen keine Zähne oder Krallen. Quallen lassen keine Peitschen knallen. Quallen müssen keinem wirklich groß gefallen. Quallen müssen auch sehr wenig schnallen. Quallen sind ja schließlich nichts als Quallen. Quallen. Vielleicht die glücklichsten von allen? Ja, dann habe ich entdeckt, dass er auch eigene Lyrikbände neben seinen Romanen hat. Ihr bekommt gleich noch das eine oder andere zu hören. Der letzte Roman, den er veröffentlicht hat, heißt Engel der letzten Nacht. Da geht es zum Beispiel um Kester, gerade Abi gemacht, der sich umbringen möchte. Denn er fühlt sich leer, scheint nirgendwo dazuzugehören. Und er will jetzt das ultimative, intensive Erlebnis, um zu spüren, wie sich Lebendigkeit anfühlen kann. Das geht aber eben nur in einer letzten Nacht, wenn nichts anderes mehr kommt. Da ist dieses Bedürfnis nach Kontrolle und er lebt nochmal eine wilde Nacht dort in Hamburg auf der Reeperbahn. Auch über den Tod werden wir sprechen mit Nils Mohl, aber noch viel mehr über das Leben.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Moin, hallo.
Ja, schön, natürlich,
dass ich hier sein kann.
Moin, ne? Also du bist ja auch schon sehr sportlich angezogen. Ich muss natürlich gleich die Gretchenfrage stellen. Pauli oder HSV?
Hamburg Towers, das kann ich leicht beantworten.
Ach was, du bist kein Fußballfan?
Mein Sohn hat irgendwann angefangen, Basketball zu spielen und seitdem ist die ganze Familie infiziert. Was ganz gut ist, man spart einfach wahnsinnig viel Zeit, die sonst drauf geht, wenn man Fußballspiele guckt.
Das ist ja lustig. Also du bist, ja, aber ich denke mal, wenn man so als Junge aufwächst,
ja, so, ich
muss man doch Fußballfan sein. Und du bist ja in Hamburg auch groß geworden.
So ist es. Und ich laviere mich gerade so ein bisschen rum um die Antwort. Das ist ja tatsächlich eine große Glaubensfrage. Es war so, als ich war wirklich wahnsinnig fußballbegeistert als Junge. Und das erste große Erlebnis war 1980 die Europameisterschaft, als Deutschland Europameister wurde. Und Karl-Heinz Rummenigge war der absolute Star damals in meinen Augen. Und deshalb bin ich dann Bayern München-Fan geworden, was in Hamburg nicht einfach war.
Zu Recht, muss ich sagen, zu Recht. Wurdest du gemobbt in der Schule dafür?
Kann ich mich nicht daran erinnern, aber okay. Ich hatte eine Tonbandaufzeichnung von dem Pokal der Landesliga, hieß das ja damals, im Finale.
Ja.
Und als Magath das 1:0 geschossen hat, ich habe mir das immer und immer wieder als Radiokommentar angehört tatsächlich.
Pokal der Landesmeister, das war gegen Juventus Turin. Hast du selber gekickt, denn in Hamburg?
In meiner Freizeit, ja, ich habe viele Jahre meiner Jugend auf dem Bolzplatz verbracht. Und das wäre natürlich auch ein großer Traum gewesen, das beruflich zu machen.
Aber das schon. Aber woran ist es gescheitert?
Wahrscheinlich am mangelnden Talent, würde ich sagen.
Wie bei den meisten natürlich. Ne? Ja. Ja, Nils, das ist so schön, dass wir zusammenkommen. Ich habe dich ja entdeckt bei Instagram. Und ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie das passiert ist. Ich weiß gar nicht, wie ich plötzlich bei dir gelandet bin und bei deinen Montagsgedichten.
Ja, wie toll. Also das finde ich auch sehr rätselhaft, aber sehr schön.
Ja, aber es ist lustig, ob du mir eingespielt wurdest oder ich kann es nicht mehr sagen, leider Gottes. Ich habe auf jeden Fall immer großen Spaß gehabt an deinen Montagsgedichten. Und liest du gerne deine Gedichte auch vor Überlesung? Machst du das gerne?
Ja, total gerne.
Ich habe ein paar nämlich Montagsgedichte einfach ausgedruckt, dass wir zwischendurch immer mal wieder ein bisschen was hören können von dir, weil ich da auch große Freude dran habe. Und ein paar größere Gedichte, die werden wir dann auch noch zwischendurch mal machen. Aber such dir mal einfach mal so 3 Montagsgedichte. Aus Brille hast du dabei,
ja. Die
Lesebrille des Autoren.
Ja, mittlerweile, das ist vor ein paar Jahren gekommen, da brauchte ich auf einmal eine Brille. Ich war total schockiert. Das, über 50 Jahre ging es gut.
Sehr gut. Such einfach mal 3 aus. So.
Ja, fange ich mal an mit die Mondlandung. Sprachlos staunt die Menschenherde. Der Mond landet auf der Erde.
Das ist eine echte Mondlandung.
Ja, das, so funktioniert Mondlandung im Gedicht. Was haben wir noch? Stoßgebet. Ich Wortemacher suche einen Reimkracher. Ach Gott, fluche ich, warum ist's nicht einfacher? Und was haben wir hier noch? Ja, bist du das, bist du es. Bist du ein Mensch wie sonst keiner? Bist du Tagtraumweltenschreiner? Bist du Glücksgefühldesigner? Bist du mein Lieblingszweibeiner?
Guck mal, das sind schon mal 3 von den Montagsgedichten, die du seit vielen Jahren oder seit wann raushaust, jeden Montag.
Seit Beginn 2020, denn da passierte es, dass im Sommer sollten 2 Gedichtbände von mir erscheinen und bis dahin war ich als Lyriker nicht bekannt. Und deswegen dachte ich, wie macht man das am besten, dass man ein wenig Aufmerksamkeit für diese schwierige Gattung kriegt? Und da habe ich gedacht, na gut, ich habe einen Instagram-Account, da passiert nichts. Also ab jetzt jeden Montag bis zum Sommer ein neues Gedicht. Und zwar nicht aus den Gedichtbänden, sondern eins, was dann frisch geschrieben wurde. Und dann bin ich süchtig geworden und seither.
Interessant.
Kommt es jeden Montag.
Du bist richtig süchtig geworden auch, Lennart.
Ja, es ist einfach, obwohl ich ja sonst auch schreibe, etwas völlig anderes, Gedichte zu schreiben. Und vor allen Dingen diese sehr einfachen Reimgedichte sind so wie Urlaub machen, so ein bisschen. Es geht ja darum, dass der Reim einen irgendwo hinführt, wo man sonst nicht hinkäme. Man trickst sich also selbst ein bisschen aus beim Schreiben. Und das ist so eine schöne Übung. Wenn man das einmal die Woche irgendeinen Vormittag lang macht, dann kommt immer was dabei raus.
Das heißt, du schreibst dann gleich ein paar auf einmal dann?
Also ich arbeite immer an ein paar und dann manchmal werden sie fertig und manchmal nicht. Und das ist ja auch das Schöne daran. Die Gedichte sind kurz und man kann sich auch mal irren. Das ist kein großes Drama dann.
Das sind die kurzen, die montags immer bei Instagram rauskommen. Dann hast du auch das ein oder andere Buch auch schon mit Gedichten. Und du bist einer von denen, die auch keine Groß- und Kleinschreibung machen. Und ich habe mich das neulich gefragt, warum ist das so? Warum machst du es? Manchmal auch keine Satzzeichen, was es ja auch schwerer macht zu lesen. Und ja, dass alles kleingeschrieben ist, damit kann man auch noch leben. Und dennoch fragt man sich, und du bist ja nicht der Einzige, warum macht ihr das?
Damit ich keine Fehler mache. Nein. Was gibt es denn da für Hypothesen? Das würde mich auch mal interessieren, weil man macht, also wenn man sich Gedanken darüber macht, dann hat man ja vielleicht eine Hypothese, warum das so ist.
Ja, weißt du es oder machst du es aus dem Gefühl heraus?
Ja, ich habe Antworten darauf, aber da gibt es mehrere. Aber es würde mich schon interessieren, was. Also offensichtlich bist du ja nicht ganz glücklich damit, dass das. Lehrer übrigens auch nicht, also Lehrkräfte im Allgemeinen, die sagen dann ja, wie sollen die Schüler das dann richtig lernen? Aber was man da antworten kann, ist natürlich, dass die Kinder dann mitkriegen, dass es da eine dichterische Freiheit gibt und dass man natürlich auch da die Freiheit hat, es groß oder klein zu schreiben oder ganz anders zu schreiben, als sie das lernen. Das finde ich eigentlich ganz schön.
Aber wofür brauche ich denn dichterische Freiheit in dem Fall? Also dichterische Freiheit bezieht sich ja vor allem auch auf den Inhalt.
Es gibt, wie gesagt, es gibt ganz viele schlaue Antworten darauf. Eine,
also auch, auch Antworten, hinter denen du stehst?
Ja, natürlich.
Okay, sag mal ein, zwei.
Mein Kollege Arne Rautenberg, der sehr geschätzte, der sagte mal, das ist eine Form von Gleichberechtigung. Das finde ich eine sehr lustige Antwort und auch, auch gut. Für mich ist es aus handwerklicher Sicht einfach so, man ist dazu gezwungen, genauer zu arbeiten, weil einem ja verschiedene Möglichkeiten genommen werden. Also Groß- und Kleinschreibung sorgt ja auch für Orientierung. Zeichensetzung sorgt für Orientierung. Wenn das alles wegfällt, dann muss man noch einfacher werden, damit es trotzdem zu erfassen ist, glaube ich. Und das ist eine Sache, die dabei wichtig ist, glaube ich.
Okay. Ja, ich habe das neulich, mal eingegeben, dann steht Nummer 1, Entlastung von Konventionen und Normbrüchen.
Mhm. Ja, sage ich ja, ne? Dichterische Freiheit.
Richtig, sich befreien, einfach neu zu strukturieren, sich bewusst von etablierten Formen absetzen.
Genau, auch das, ne? Natürlich ist es immer auch die Frage, wie fällt etwas auf? Und offensichtlich fällt es auf und man spricht darüber, das ist schon mal nicht verkehrt.
Okay, gut, also das hast du schon mal gemacht. Warst du als Jugendlicher auch einer, der gerne mal so ein bisschen rebelliert hat? Ich meine, ich will das nicht gleich Rebellion nennen, aber es hat natürlich etwas gegen die Konvention ganz bewusst.
Ich glaube, ich hätte mir das gewünscht, dass ich so einer gewesen wäre. Aber es ging da nicht weit über irgendwelche modischen Accessoires oder so hinaus. Also der richtige Rebell war ich nur auf dem Papier.
Dein Modeaccessoire schlechthin, das ist deine Mütze. Was ist das, eine Schiebermütze oder wie nennt man die?
Ja, ich glaube, das heißt Schiebermütze.
Heißt Schiebermütze. Warum eigentlich? Weißt du es, Schiebermütze?
Warum das Schiebermütze heißt? Ja, weil die Schieber die getragen haben.
Wirklich?
Ja.
Welche Schieber?
Sind das nicht die in den Zeiten, wo es den Schwarzmarkt gab, sozusagen die Zigarettenstangen unter dem Mantel getragen haben und dann eben auch diese Mütze. Also ich glaube, das kommt aus diesem Milieu.
Und das nennt sich Schieben? Also so illegal verkaufen?
Würde ich jetzt behaupten. Einfach.
Ich wusste es nicht. Nee. Aber okay. Seit wann hast du die? Seit wann trägst du die?
Denn die Haare dünner werden.
Deswegen. Du hättest jetzt wirklich auch sagen können, naja, einfach nur gemütlich, weil es einfach gemütlich ist, weil es einfach Wärme macht und
tatsächlich,
so.
Es gibt eine Menge Kinderbilder von mir schon mit Mütze. Ich hatte immer, glaube ich, eine Neigung dazu. Und ja.
Vielleicht wären deswegen die Haare weniger, weil man zu viel Mütze getragen hat. Weißt du, weil da ist zu wenig Luft rangekommen.
Vitamin D2 fehlt einfach.
Ja, ne? Drei, oder? Ist es nicht drei? Ja, durch die Sonne, ja, D3 haben wir. So, dann Grund Nummer 2, Reduktion und Minimalismus.
Ja.
Kleinschreibung schafft einen visuell ruhigeren, homogeneren Text.
Ja, Minimalismus finde ich auch gut.
Ja, viele Lyriker wollen damit formale Strenge, Nüchternheit oder einen minimalistischen Ton erzeugen. Der ganze Text wirkt wie eine Fläche. Ohne optische Hierarchien, hattest du auch gerade schon angesprochen.
Ja, genau. Und was toll ist, oder das dann steht dann ja im Kontrast zu den meistens eher doch augenzwinkernden Texten.
Drittens, Betonung der Sprachmaterialität. Ein Wort, das habe ich noch nie gehört. Wenn Großbuchstaben wegfallen, fällt der Blick stärker auf Klang, Rhythmus und Zeilenbruch.
Ja.
Die Normschrift tritt zurück zugunsten des Gedichts als Klangkörper.
Das ist ja auch immer so, dass Gedichte sind ja ohnehin was Gestaltetes. Wir erkennen Gedichte ja sofort auf den ersten Blick als Gedicht, auch wenn wir vielleicht keine Lyrikfans sind oder so, aber die sind auf einer Seite ja immer so gestaltet, dass man sagt, ah, okay, Gedicht. Und das ist auch ein Aspekt, der mir an Gedichten gut gefällt. Also, dass sie etwas sind, das wie ein Kunstwerk an eine Wand eben auf dem Papier hingehängt werden.
Ja, das Visuelle spielt ja auch bei dir ganz oft eine Rolle. Das kriegen wir jetzt natürlich nicht so gut rüber hier im Podcast. Dann viertens, Demokratisierung der Wörter. Hattest du auch schon angesprochen. Einige Autoren argumentieren, dein Kumpel tut das auch. Ja. Der Arne, Großschreibung erzeugt Hierarchien, Namen, Satzanfänge, Substantive. Alles klein zu schreiben kann als Versuch verstanden werden, alle Wörter auf dieselbe Ebene zu stellen. Fünftens, Verstärkung von Brüchen, Mehrdeutigkeiten und Schwebezuständen. Ohne Großbuchstaben können Lesende erst später erkennen, wo ein Satz beginnt und endet. Das erzeugt Ambiguität und fordert eine langsamere, bewusstere Lektüre. Für viele AutorInnen ist genau diese Irritation gewollt.
Ja, ist auch schön, kann ich mich auch mit arrangieren. Wobei das natürlich etwas ist, was man ja gar nicht so gerne möchte unbedingt. Also dass das als schwierig oder nicht so leicht zu erfassen verstanden wird. Ich weiß nicht, ob das ein großer Vorteil ist. Aber kann natürlich für manche Lyrikerinnen und Lyriker etwas sein, was ihnen wichtig ist.
Ich glaube, dass du das auch willst. Du willst es uns auch schwieriger machen. Und deshalb lasse ich dich jetzt ein Gedicht von dir lesen, was keine Satzzeichen hat. Das hat nicht mal Zeilenumbrüche. Es ist wirklich nur ein einzelner Wust. Lonesomes allabendlicher Blues. Aus einem deiner Gedichtbände. So, das hast du dir jetzt selber eingebrockt, Nils. Bitteschön.
Ja, mal gucken, ob das klappt. Lonesomes allabendlicher Blues. Er saß bei Bier und Chips auf der Veranda seiner Ranch, rülpste, sah den Sonnenuntergang und dachte, Mensch, mach noch etwas aus dem Tag, sonst ist er schnell vorbei. Wieder gestern, als er Eier aß, Bohnen und Kartoffelbrei. Nichts wusste, mit sich anzufangen, voll war wie ein Eimer. Erst leise, später lauthals, fluchte Scheiße, schrie alleiner. Am alleinsten brüllte er wie blöd, sah keine Perspektive. Sein Atem, alles stank, es roch nach hausgemachter Krise. Ja, so saß er da und trank und dachte nach, torkelte dann lattenstramm in Richtung Schlafgemach. Da schnappte sich der Wind die Tüte Chips mit wildem Stoß. Wirbelte sie herum, in Loopings ließ sie lange nicht mehr los. Auf die Art war zumindest eine Sehnsucht noch gestillt. Auf die Art gibt's einen Hauch von Poesie im letzten Bild.
So, geht doch. Ja, wie war das für dich? Aber hast du zwischendurch auch gedacht, oh, ist das irgendwie anstrengend zu lesen?
Nein. Ja, ich kannte das Gedicht schon.
Ja, natürlich kannst du. Du hast es ja geschrieben. Aber es ist echt wirklich, es ist anstrengender zu lesen. Aber da steckt ja ein Sinn dahinter.
Ich bin natürlich jetzt geübt darin, deswegen fällt mir das nicht auf.
Nein. Aber wenn man es das erste Mal liest, dann ist es kein Satzzeichen. Es ist alles klein geschrieben. Es gibt keine Zeilenbrüche in dem Sinne. Und ja.
Ja, schwer modern. Junge Menschen, die Textnachrichten schicken, die sehen auch immer so aus.
Ja, du warst schon dabei, ist ganz vorne. Ja. Weißt du? Obwohl, noch gar nicht so lange her. Ne?
Wobei das Gedicht ist älter als das Buch, logischerweise, aber tatsächlich viel früher entstanden.
Okay. So, dann gehen wir auch die letzten beiden Gründe schnell durch. Die Nähe zum Mündlichen oder Intimen. Die Kleinschreibung kann ein leiseres, unpathetisches Sprechen imitieren. Manche Lyrik zielt auf ein Tagebuch, Chat oder Flüsterregister, bei dem Großbuchstaben als zu laut empfunden werden.
Ja, klingt schön, würde ich aber jetzt nicht als erstes sagen.
Schön. So, und sieben, typografische Gestaltung. Bei visueller oder konkreter Poesie ist die Textgestalt Teil der Aussage. Das heißt, du hast ein Gedicht über eine Vase und dann genau. Geben diese Zeilen zum Beispiel das Bild einer Vase. Ne? Ja. Auch. Die werden immer kürzer, die Zeilen, und da hinten werden sie wieder dicker. Ja. Es gab ein Gedicht mit einer Vase. Weißt du es auswendig, welches das ist? Du hast das mit einer Vase. Ist auch drin in einem deiner Gedichtbücher?
Genau, das ist ein Tänzel der Untertanen. Ich könnte es jetzt nicht zitieren, der Titel wird mir jetzt auch nicht so weit, aber der Witz ist eben, dass ich immer Vase, Hase und so weiter, das immer weiter gereicht wird und verdreht ist in seiner Sinngestaltung, ja.
So, jetzt guck mal, es war ja mit den Untertanen, jetzt gucke ich kurz nochmal, weil mir das gerade mit der Vase ja eingefallen ist, genau, Langohrenbashing heißt das Gedicht.
Oh ja, gut, kein einfacher Titel.
Schönen guten Tag, mein Name ist Vase, Blumen gehören immer in die Nase. Und tanz mir ja nicht rum auf der Oase. Freu dich lieber auf die Wellnessblase. Ach so, apropos Tuten und Phrase. Die Dresche kriegt natürlich der Hase. Langohrenbashing. Siehst du, aber schnell noch gefunden. Ja, Mensch, schön, dass wir hier zusammenkommen. Nachdem ich dich ja entdeckt habe und dich dann auch so ein bisschen verfolgt habe. Und jetzt sitzen wir hier beiden in Hamburg in deiner Stadt und du straight out of Jenfeld. Das ist deine Hood. Da bist du aufgewachsen.
Ja.
Und das ist ein besonderes Pflaster, dass du auch später, nachdem du ja draußen in der Welt warst zu studieren, unter anderem in Tübingen, unten in Süddeutschland, du bist wieder zurückgekehrt. Warum bist du damals zurückgekehrt? Was bedeutet dieses Viertel am Stadtrand von Hamburg, das ja nicht den dollsten Ruf hat, ne? Also ist jetzt nicht für seine Schönheit und Poesie bekannt. Warum bist du wieder zurückgegangen?
Die Liebe, so einfach ist das.
Liebe zu einem Menschen oder die Liebe zum Viertel?
Die Liebe zu einem Menschen. Ich habe meine Schulliebe geheiratet. Oh, und als wir dann zusammengekommen sind, mit Ende 20, da hatte ich ein 12 Quadratmeter Studentenwohnheimszimmer in Berlin und sie hatte gerade die Einliegerwohnung im Haus ihrer Eltern renoviert. Da war das ziemlich klar, wer die Nase vorn hat. Berlin mochte sie auch nicht so gerne.
Du entdeckst aber auch in Hamburg-Jenfeld Dinge, die andere nicht entdecken.
Genau.
Was ist eigentlich entdeckenswert dort?
Ja, ich glaube, das geht natürlich an jedem Ort. Aber eben, wenn man dann an Schicksal glaubt, irgendwo hinspült, dann ja, muss man gucken, was man mit seinen Karten macht. Und tatsächlich war es so, mein alter Handballtrainer und auch guter Freund, der sagte irgendwann mal zu mir, du weißt, wie es in diesen Hochhaushäusern riecht, wie es in den Kellern stinkt und so weiter. Das ist das Fund, mit dem du wuchern musst. Und da dachte ich mir, ja, keine schlechte Idee. Und genau, also es ist ja auch Teil der Jobbeschreibung, glaube ich, als Dichter und Schriftsteller, genauer hinzugucken. Und da spielt es letztlich keine Rolle, wo man jetzt genau ist, aber ich bin nun mal in Jenfeld und deswegen habe ich da hingeschaut.
Versuchst natürlich auch diesen Sound dann in deine Bücher zu transportieren. Du bist ja einer der renommiertesten Jugendbuchautoren, die wir in Deutschland haben. Dein Roman damals, es war einmal Indianerland, der wurde verfilmt, war auch ein ganz großer Erfolg, Deutscher Jugendbuchpreis. Den gab es damals für dich, dann hast du studiert, Kulturmanagement unter anderem. Das ist immer so ein Begriff, wenn ich das lieber lese, denke ich mal, oh Gott, was soll denn das heißen? Was ist denn Kulturmanagement in Weimar? Was wahnsinnig Schönes, oder?
Ja, Weimar ist toll. Und Kulturmanagement ist auch interessant und wichtig, denn natürlich ist ja immer die Frage, wie Kultur und Publikum zusammenkommen. Und das ist die Aufgabe von Kulturmanagern, die in ganz verschiedenen Institutionen und Funktionen aktiv sind. Also der Name ist vielleicht neuer. Kulturmanagement gab es eigentlich schon immer. Sobald man eine Veranstaltung macht, ist man eigentlich Kulturmanager.
Aber du warst eigentlich der Schriftsteller. Du bist ja eigentlich der Künstler und nicht der Manager.
Das stimmt. Und es ist ja trotzdem so, dass man als Künstler irgendwie über die Runden kommen muss. Und es ist ja nicht so, dass man gleich Erfolg hat und sein Auskommen ganz einfach sozusagen generieren kann. Und für mich war das eine Verlegenheitslösung, um zu überlegen, was kann man denn machen, was trotzdem Spaß macht. Und ich habe nie als Kulturmanager gearbeitet, aber Studium war trotzdem super.
Ja, es war mal Indianerland, auch ein Roman aus so einer Trilogie, die du geschrieben hast, auch die in wirklich auch deinem Milieu in Jenfeld spielt. Alles ganz realistisch, du kennst das aus deiner Jugend und deswegen konntest du es auch ganz schillernd dort wiedergeben.
Ne? Ja, es ist eine exotische Kulisse, die natürlich hilft, auch Dinge zu transportieren, die man gerne transportieren möchte. Und ja, ich glaube, es ist tatsächlich nicht verkehrt. Also für mich, ich bin faul, ich wäre nie ein guter Journalist geworden, weil Recherche und diese Dinge sind bestimmt ganz faszinierend, aber ich fand das immer ja, zeitraubend. Und deswegen ist es natürlich gut, wenn man über das schreibt, wo man sich auskennt, weil es einfach schneller geht, weil man einfacher ist. Man Vorstellung von den Entfernungen hat, von Licht und Schatten dort und den sinnlichen Eindrücken, die es so braucht.
Die sinnlichen Eindrücke einer Plattenbausiedlung zum Beispiel, in der du auch aufgewachsen bist. Wie war dein Alltag als Jugendlicher? Was hast du damals schon aufgesaugt, was du dann später natürlich auch verarbeiten konntest in diesen Abenteuerromanen dort am Stadtrand von Hamburg?
Für mich war das ja der Normalfall. Also das ist ja erst etwas, was so nach und nach einem aufgeht, wo man überhaupt aufwächst. Ich fand's toll. Also tatsächlich waren diese Plattenbauten am Stadtrand in der Zeit, als meine Eltern dorthin zogen, Orte der großen Hoffnung, weil zu der Zeit Ende der 60er Jahre Wohnungsknappheit in Hamburg herrschte und gerade junge Paare und Familien es gar nicht einfach hatten, guten Wohnraum zu finden. Und da waren diese Plattenbausiedlungen am Anfang tatsächlich bevölkert von jungen Menschen, Familien und die Freundschaften, die meine Eltern damals geschlossen haben, die haben über Jahrzehnte auch noch Bestand gehabt. Allerdings war es dann so, dass Ende der 70er Jahre viele Menschen, die dann zu etwas gekommen sind, interessanterweise in den Speckgürtel von Hamburg gerne gezogen sind, in Reihenhaussiedlungen, also in umgekippte Plattenbauten, wenn man so will, und das da viel schöner fanden, weil sie dann Partykeller hatten, und das ist ja auch faszinierend gewesen. Und so wurden dann nach und nach diese Stadtränder oft zu sozialen Brennpunkten. Und so war das in Jenfeld tatsächlich auch. Und so richtig aufgefallen ist einem das erst, als das Hamburger Armblatt dann mal darüber berichtet hat. Ich habe den Artikel auch immer noch genau vor Augen. Stadtteil ohne Zukunft hieß das. Und dann gab es da Fotos aus unserer Nachbarschaft. Und dann dachte ich, aha, okay, so wird man also draußen wahrgenommen. Uns war das gar nicht so klar. Und das kommt dann ja erst nach und nach. Ich habe zum Beispiel eine Tanzschule hier in dem etwas feineren Eppendorf besucht und war dann auch bei meiner Tanzpartnerin zu Hause und sah dann natürlich in der Nachbarschaft anders aus als in Jenfeld. Und das macht dann plötzlich was mit einem, wenn man sich fragt, okay, wie wäre das, wenn die uns besuchen würde? Wäre das für sie ein Riesenabenteuer? Und das ist zum Beispiel dann auch Teil der Geschichte von Es war einmal Indianerland in verabgewandelter Form geworden.
Und wie war es in deinem Leben, als sie euch besucht hat?
Hat sie nicht, ja.
Hat sie nicht. Ganz bewusst nicht? Hast du sie ferngehalten oder hat es sich nicht ergeben?
War einfach ein schlechter Tanzpartner, glaube ich.
Was waren die Bücher, mit denen du die Begeisterung bekommen hast fürs Lesen und letztendlich dann auch fürs Schreiben? Was waren deine Leseabenteuer damals, dort in der Jugend?
Ja, das sind die ganz gefürchteten Fragen, weil ja, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Es gibt natürlich so ein paar, die einem sofort in den Sinn schießen. Ein ganz wichtiges Buch war Der Fremde von Camus, den wir im Philosophieunterricht gelesen haben.
Mit wie vielen Jahren?
Das muss schon 17, 18 gewesen sein, nehme ich an.
Oh Gott, ich hätte mich zu Tode gelangweilt.
Wirklich?
So ein glaube ich.
Tolles
ich glaub,
Buch.
Ja, Wahnsinn. Ja, ich kenne es nicht. Aber ich dachte, oh Gott, so was Philosophisches. Es klingt anstrengend.
Nee, ist es überhaupt nicht. Es ist wahnsinnig toll beschrieben und die Hauptfigur ist auf so eine beklemmende Art anders, als wir uns als in unserem normalen Verhalten benehmen. Also es geht ja los, heute ist Mutter gestorben und dann fährt er dorthin ins Altersheim, wo sie verstorben ist und die Leute wundern sich, dass er nicht trauert und in den nächsten Tagen so gleichgültig gegenüber diesem Ereignis ist und so weiter und so weiter. Und ich fand das sehr faszinierend und eben dieser Existenzialismus, um den es da geht, auch nur ein Wort, was nicht sexy klingt, aber ja für einen Jugendlichen unheimlich spannend ist. Ne? Die Sinnfrage, warum ist das Leben womöglich sinnlos oder was ist der Sinn des Lebens? Das wird dort ja verhandelt und das hat mich schon zutiefst bewegt.
Hättest du dich das auch ohne das Buch gefragt? Denn ich habe mich das nie gefragt als Jugendlicher.
Interessant.
Was ist der Sinn des Lebens? Ich glaube, ich war viel zu sehr mit Leben beschäftigt, aber ich habe mich das nie gefragt.
Wie hast du dann eine Berufswahl getroffen?
Durch Dinge, die mich begeistert haben.
Ja, aber das ist ja im Grunde auch schon die Sinnfrage. Ne? Was begeistert mich? Was möchte ich gern von meinem Leben? Und da ist das eben zugespitzt. Und wenn man dann noch im Unterricht darüber redet, dann passiert es automatisch. Und vielleicht viel wichtiger als Bücher war, als ich 18 war, haben wir im Kinoclub der Toten Dichter gesehen. Und ich glaube, das hatte einen viel, viel größeren, also das hat nochmal so einen Push gegeben, den die Bücher sicherlich schon angeschoben haben, aber das hatte nochmal eine ganz andere Kraft.
Wurde vorgelesen bei euch ganz viel in der Familie?
Ja, mein Vater war ein sehr, sehr aktiver Vorleser und ganz klar hat das auch damit zu tun, dass ich heute das mache, was ich mache.
Hast du deinem Vater das Buch gewidmet, das eine? Wer war der ungekrönte König der Kinder?
König der Kinder, ja, das ist mein Vater. Der,
das ist dein Vater?
Er wäre wahnsinnig gerne Grundschullehrer geworden. Das ist mit seiner Schulausbildung nicht möglich gewesen. Er hat dann versucht, das in der Schule alles nachzuholen. Er ist auch bis zum Realschulabschluss gekommen, aber dann kam ich und dann hat das Leben das anders gewollt. Aber er war immer jemand, der wahnsinnig gut mit Kindern konnte, was lustig war. Er war 1,93 groß und dann immer gern umgeben von diesen kleinen Menschen und die haben ihn auch alle sehr geliebt.
Und der konnte mit denen was anfangen. Der hat mit Höhlen gebaut.
Nichts, ganz viel machen, genau.
Was ist ein typisches Bild, was dir sofort einfällt?
Also mein Vater hat gerne gemalt mit Kindern, also der Tuschkasten und das Blatt Papier. Aber er konnte genauso gut am Strand eben mit Muscheln und Federn irgendein Spiel sich ausdenken. Das waren so die Dinge, die mir als erstes, wären so die Dinge, die mir als erstes einfallen. Ja.
Der ungekrönte König der Kinder. Ja. Wenn du schreibst heute, wo schreibst du? In der Regel?
Am Rechner. Aber der steht meistens bei mir in der Schreibgarage. Ich habe so eine alte, umgebaute Garage, in der ich arbeite.
Also steht kein Auto mehr. Da hast du nur kleines Reich.
Als die Garagen gebaut wurden, waren die Autos kleiner. Da passt heute wahrscheinlich nicht mal mehr eins richtig rein.
Wann hast du angefangen zu schreiben? Also wirklich regelmäßig zu schreiben?
Ja, auch da gibt es keine so ganz eindeutige Antwort drauf. Ich habe ganz klassisch in der Schule angefangen, für die Schülerzeitung zu arbeiten. Und auch damals habe ich nur den Quatsch gemacht, das Horoskop geschrieben, die Aufklärungsseite, Plattenkritiken und sowas. Und es war mir dann, also spätestens eben nach Club der Toten Dichter klar, dass das eigentlich der Hauptgewinn wäre, wenn das gelingt. Und dann habe ich schon viel geschrieben, aber es hat bis Ende 20 gedauert, bis ich Sachen geschrieben habe, auch mit dem ganz konkreten Ziel, die zu veröffentlichen und daraus was zu machen. Und die kann ich mir heute auch immer noch gut angucken.
Ich habe für dich noch ein kleines Gedicht hier von dir. Schlichte Wahrheiten, das wäre ich ganz schön. Das habe ich nochmal rausgesucht. Also es ist auch ein etwas längeres Gedicht, also länger als die Montagsgedichte, die kleinen. Also für dich ist es total anstrengend, weil du ständig die Brille jetzt rausholen musst. Aber dafür ist sie ja da.
Genau. Schlichte Wahrheiten. Man weiß, der Erdball ist fast kugelrund. Die Menschen, sie sind kunterbunt. Man sagt, wer Hunger hat, muss essen. Man hört, wer trinkt, der will vergessen. Man glaubt, die Zeit heilt alle Wunden und Gesuchtes wird gefunden. Man denkt, dem Dasein fehlt der Sinn, zu selten haut Geplantes hin. Man ahnt, nur Kleinigkeiten trösten, alle sterben, auch die Größten. Man hofft, dass manchmal Neigung keimt, damit das Ich auf Du sich reimt. Man will und wünscht am Ende bloß ein bisschen Glück. Ansonsten bitte Geld zurück.
Ansonsten bitte Geld zurück.
Das war tatsächlich, glaube ich, eines meiner ersten veröffentlichten Gedichte. Und zwar gab es Anfang des Jahrhunderts, wir erinnern uns dunkel.
Ja, ist ja gar nicht so lange her.
Ja, da gab es noch Zeitschriften beim Arzt und beim Friseur und so weiter. Und der Lesezirkel hat die damals ja unter das Volk gebracht. Und
ich glaube, die gibt es heute noch immer noch.
Das kann sein. Und da gab es ja immer diese blauen Schutzumschläge drauf. Und das fanden die selbst so langweilig, dass sie einen Wettbewerb ausgeschrieben haben und wollten gerne, dass Gedichte eingeschickt werden. Und dann habe ich dieses Gedicht, was erkennbar in Erich Kästner Anleihen hat, hingeschickt und habe tatsächlich dann gewonnen. Ich hatte also da eine Riesenauflage mit diesem Gedicht.
Und das war auf dem Schutzumschlag drauf?
Ja, genau, das kam dann auf den Schutzumschlag drauf.
Dieser blaue, wo man auch nie verstanden hat, warum eigentlich. Also damit
wobei jeder kennt ihn, ne? Also funktioniert.
Ja, klar. Ja, wahrscheinlich damit man sie einfach häufiger lesen kann und weitergeben kann und so, damit sie nicht einfach so runtergerockt aussieht. Nachdem du deine Brille rausholst, musste ich gerade an ein kleines Gedicht denken, du musst nichts lesen.
Ja, aber ich.
Du holst sie schon mal raus. Ja. Nein, das ist ein mini-kleines Gedicht von Michael Augustin. Kennst du Michael Augustin? Ja. Ne, der in Bremen wohnt und so, macht auch Kindergedichte
toller
teilweise.
Toller Typ.
Oder? Super Typ. Und der hat ein Gedicht, das heißt Brillen. Oder heißt es, kennst du das?
Nee.
Im Haus des toten Dichters werden seine 36 Brillen zur Schau gestellt. Richtig sehen konnte er durch keine. Aber das wusste nicht einmal er, der noch heute gerühmt wird für seinen Weitblick.
Ja, sehr schön. Schön,
oder? Ja. Musste ich gerade denken hier. Du warst ja zwischendurch auch mal Werbetexter. Dabei wolltest du vermutlich einfach richtige und große und lange Geschichten schreiben. Aber damit verdient man wahrscheinlich ein bisschen Geld, oder? Um die Familie über die Runden zu bringen. Ja, war das bei dir so?
Das war der einzige Grund. Ich habe den Job ganz fürchterlich gefunden.
Also, ich wollte gerade fragen, warst du ein guter Werbedichter?
Ich glaube, ich war gut darin, das ist ja wie eine eigene Sprache, die man lernen muss. Und das fiel mir relativ leicht. Das sind ja auch keine komplizierten Sprachen, die man als Werbetexter lernen muss. Mhm. Jetzt 14 Tage testen, Regenschirm gratis. Also ich meine, ich habe in keiner großen Werbeagentur gearbeitet, wo man diese Claims, die jeder kennt, entwirft, sondern in einer Dialogmarketingagentur, die ja eben solche Sachen macht.
Auf welchen Spruch bist du dennoch heute auch noch stolz?
Da habe ich nichts mehr in Erinnerung. Nee.
Also, kein Vermächtnis.
Ja, wenn ich länger drüber nachdenken würde, würde mir was einfallen. Ich hatte super tolle Kollegen, das hat schon auch oft Spaß gemacht, mit denen herumzualbern. Aber es ist trotzdem immer mit der Faust in der Tasche gewesen, weil es sich angefühlt hat wie Zeitverschwendung.
Irgendwann hast du ja dann größere Bücher geschrieben. Die Trilogie war mit das erste, oder? Oder was kam alles vor der Trilogie?
Naja, also wenn man ganz, ganz weit zurückgeht, also ich habe eigentlich, als ich mit Ende 20 angefangen habe, das Ziel zu verfolgen, relativ schnell die Erfolge gehabt, die man haben muss, Wettbewerbe gewonnen mit Kurzgeschichten.
Kurzgeschichten.
Ein Theaterstück wurde aufgeführt und dann, als der erste Roman fertig war, dachte ich, das ist bisher alles so super gelaufen, das geht jetzt von selbst. Und das hat dann 4 Jahre gedauert, bis es einen ganz, ganz kleinen Verlag gegeben hat dafür. Das war Kasse 53, eine Woche aus dem Alltag eines Kaufhauskassierers. Jahr drauf erschien dann noch ein Band mit Kurzgeschichten, beides in sehr, sehr kleinen Verlagen. Und ich habe mich eigentlich zu der Zeit, da war ich dann Ende 30, darauf eingestellt, dass mein Autorenleben so weiter verläuft, für ein handverlesenes Publikum zu schreiben. Aber ich war wahnsinnig glücklich, dass es mir gelungen war, eben 2 Bücher zu veröffentlichen. Den Band mit Kurzgeschichten hat dann Christiane Steen, die Programmleitung bei Rowohlt Rotfuchs war, in die Hand bekommen. Und darin war eine Geschichte, die ihr so gefallen hat, dass sie mich nach einer Lesung angesprochen hat und gefragt hat, ob ich mir nicht vorstellen könnte, einen Jugendroman zu schreiben.
Ja.
Mein erster Gedanke war auf gar keinen Fall und mein zweiter war Rowohlt. Und dann
großer Verlag natürlich.
Genau.
Worum ging es in dieser Geschichte, die ihr aufgefallen ist?
Da geht es um einen 17-Jährigen in einer Dreiecksbeziehung, aber der das, was ihr, glaube ich, gefallen hat, war, dass es achronologisch erzählt war. Also wie so ein Puzzle, das sich nach und nach zusammensetzt, so wie sich Jugend manchmal eben auch anfühlt, ein wenig durcheinander. Und ja, dann habe ich, es war einmal Indianerland geschrieben und dann war auf einmal alles anders.
Wo kam Kasse 53 her? Also es geht ja um einen jungen Mann, echt grauer Alltag, das Ganze ist monoton und müde und er sucht nach dem Sinn und Einsamkeit. Also es ist wirklich, wirklich grau. Warst das du? Nein.
Ich habe am Ende meines ersten Studiums viel gejobbt, weil ich auch diese Schriftstellerromantik, glaube ich, einfach leben wollte. Ne? Auf dem Bau, in einem Steak-Restaurant, in der Küche und so weiter. Was man halt so von seinen eigenen Lektüren so kennt, ne? Dass man sich halt so durchzuschlagen hat auf die amerikanische Art und Weise. Und so landete ich auch bei Brinkmann, einem Traditionskaufhaus in Hamburg in der Spitaler Straße, im Weihnachtsgeschäft an der Kasse. Und
haben die Platten verkauft?
Die haben CDs, damals Platten.
Ach, damals Platten. CDs, Platten. Ich war nämlich da früher bei denen.
In Hamburg kannte das eigentlich.
Gibt es ja heute nicht mehr, ne?
Nee, genau.
Deswegen können wir den Laden auch erwähnen.
Ja.
Aber ich habe da auch Schallplatten mal gekauft.
Genau, also das bringt man in einen ganz faszinierenden Laden. Der hatte alles mögliche. Technik war so das Hauptgeschäft, aber es gab auch Fahrräder und eine Schmuckabteilung, ganz, ganz wild. Und ja, in diesem Kosmos habe ich gejobbt. Eine ganze Zeit lang, also nach diesem Weihnachtsgeschäft auch noch. Und ich habe dann irgendwann angefangen, mir Notizen an der Kasse zu machen, weil man hat halt diese Dialoge in Bon-Format, ne, stets und ständig und die absurdesten Dinge. Und weil ansonsten der Job natürlich sehr monoton ist und langweilig, beschäftigt man sich mit solchen Dingen. Dann.
Witzig. Was meinst du mit Dialoge in Bon-Format?
Ja, die sind ja sehr kurz. Man hat ja, ne, jemand legt was hin und dann sagt man den Preis und dann kommt irgendwer. Aber Menschen sind ja nicht so, dass das einfach nur funktional abgewickelt wird, sondern ein Kapitel beschäftigt sich auch mit der Frage, wie antwortet man auf die Frage, eine Tüte? Und es gibt ja, ne, es würde ein einfaches Ja oder ein einfaches Nein würden reichen, aber niemand sagt Ja oder Nein,
sondern
sagt,
so?
Ich habe einen Jutebeutel dabei, ich habe einen Rucksack dabei, ich habe keine Ahnung was dabei und nee, brauche ich nicht, wir wollen doch für die Umwelt was tun und so weiter und so weiter. Und das ist natürlich der große Spaß. Es gibt sozusagen in diesem Roman dann auch so ein kleines Lexikon des Einzelhandels.
Hast du dir auch Geschichten über die Menschen schon zusammengereimt? Ich habe neulich erst von einer Kassiererin nämlich gehört, dass sie sich immer so ganz genau anguckt, was kaufen die, und dazu entsteht sofort ein Bild. Was ist das für ein Typ, was ist das für ein Mensch? Nur anhand der Dinge, die er dann aufs Band legt.
Genau, 22 Bahn ist das. Ne? Da ist das doch so.
Und ist es so? Ich kann mich noch nicht mal dran erinnern. Ich habe es von einer Podcast-Hörerin erzählt, die ist Kassiererin.
Ah ja, okay, gut.
Aber jetzt hast du recht, ich habe es auch gelesen, 22 Bahn. Stimmt, aber es hat dich verdrängt.
Ja, man hat natürlich Vorstellungen, man kann sie natürlich nicht überprüfen. Ne? Man ist eher mit seinen eigenen Klischees beschäftigt, die man so hat. Und natürlich kommt man sich so vor, als würde man in der Loge, in einer großen Loge sitzen, in der das ganze Welttheater an einem vorbeizieht. Das ist einfach so.
Ja. Kasse 53. Und dann aber natürlich dieser erste Jugendroman. gegen den du dich ganz kurz gesträubt hast und dann hat der Verlag dich aber überzeugt. Das war denn, es war einmal Indianerland, dann kamen die Stadtrandritter und Zeit für Astronauten. Das waren so die drei Abenteuerromane vom Stadtrand aus Hamburg, ne? Aus deiner Hood da.
Genau.
Der dann auch verfilmt wurde. Der Regisseur hat einen Studenten-Oscar gewonnen, also auch ein cooler Typ eigentlich, ne? Um das Buch zu verfilmen.
Mittlerweile ist er sogar Oscar nominiert, also insofern.
Ja. Wer war noch dabei? Emilia Schüle war, glaube ich, mitgespielt.
Genau, die Hauptrolle hat Leonard Scheicher gespielt und Johanna Polley und Clement Schick hat eine Nebenrolle gespielt. Jane Mädel hatte einen Gastauftritt.
Es geht ja um den 70-Jährigen, wie du ihn kennst, aus der Hochhaussiedlung, Boxtraining, sich verlieben, einen Mord passiert. Also es ist wirklich so ein Abenteuerroman. Warst du Boxer?
Ich habe in meiner Studentenzeit beim Boxtraining vorbeigeschaut. Ich habe aber nie einen Kampf gemacht oder so. Aber ich fand das sehr aufregend. Das ist halt noch so ein Überbleibsel auch aus der Zeit, als ich Rocky so geliebt habe. Und da wollte ich einfach wissen, genau, wie fühlt sich das genau an?
Ich habe gelesen, dass jemand geschrieben hat, ich glaube, es ging auch um diesen Roman, Niels Mohl liebt Konjunktiv 2 Motive. Das war ich ein Megasatz. Einfach in so einer Kritik oder Bericht war das irgendwie. Niels Mohl liebt Konjunktiv 2. Das ist so.
Naja, das ist, was wäre wenn? Das ist
ja, ich wollte gerade sagen, viele wissen gar nicht, was das ist, Konjunktiv 2. Also.
Was wäre wenn, ist ja die Grundfrage allen Erzählens. Ne? Also das ist jedenfalls das.
Obwohl, was wäre wenn, ist ja eigentlich eher Konjunktiv 1 noch, ne?
Nein, da lerne ich noch was da.
Nein, was wäre gewesen irgendwie? Wir müssen noch einen, oder? Ich glaube, was würde, ist ja konditional. Was wäre wenn? Oh Gott, jetzt wird es schwierig. Ist das Konjunktiv 2 schon? Was wäre wenn? Wahrscheinlich schon. Ja. Das ist eine Frage, die ist wichtig.
Ja, das ist ja der Motor des Erzählens ja immer. Es gibt ja 1000 Möglichkeiten und deshalb auch 1000 Entscheidungen, die man zu treffen hat. Und ich glaube, wenn etwas erzählerisch gelingt, dann gute Entscheidungen getroffen. Aber davor steht natürlich immer die Frage, tatsächlich, was wäre wenn?
Du gibst ja auch Unterricht, du bist ja auch Dozent, du gibst Schreibkurse, Workshops. Welche drei Tipps hast du für alle, die einfach auch Lust bekommen, die sagen, ich trage auch eine Geschichte in mir, ich beobachte auch ganz gerne, ich habe große Fantasie, ich würde auch ganz gerne mal eine Geschichte schreiben. Drei Tipps von dir, um anzufangen.
Ja, der erste klingt wahrscheinlich ein bisschen blöd, aber der lautet Schreiben. Das ist, da kommt man nicht drum herum. Und ich glaube, es ist insofern wichtig, dass man nicht einmal impulsiv in der Hoffnung, dass man einen Kafka-Moment erlebt und in einer Nacht die Verwandlung schreibt, sondern einfach schreiben. Weil dann fängt man automatisch an, sich Fragen zu stellen. Was soll ich denn schreiben? Was ist denn interessant? Was ist für andere interessant? Und vor allen Dingen, man hat etwas, an dem man arbeiten kann. Denn das ist das Zweite. Man braucht Lust am Überarbeiten. Also schreiben ist einerseits lesen, aber ist halt auch Neuschreiben. Also das ist ganz wichtig, dass man da einen Spaß entwickelt, auch an den eigenen Texten zu arbeiten. Und das Dritte ist dann etwas, was vielleicht eher ausgelagert ist, aber ich würde denken, es hilft, andere zu suchen, die etwas Ähnliches machen wie man selbst und die auf einem ähnlichen Niveau sind, vielleicht einen Tick besser, um sich mit denen auszutauschen. Denn wenn man Familienmitglieder oder Freunde fragt, die sind immer ganz begeistert, dass man überhaupt irgendwas tut und sind natürlich auch, wenn sie jedenfalls das Herz am rechten Fleck haben, nicht dazu geeignet, einem auch Dinge zu sagen, die man nicht hören will. Ne? Dass das noch nicht interessant oder spannend ist. Und das können andere besser. Die gucken drauf und vor allen Dingen, was hilft, Texte von anderen, über Texte von anderen zu sprechen, mit diesen anderen. Weil da bildet man seine eigene Poetik dann aus. Denn es ist immer lustig, wenn 10 Leute an einem Tisch sitzen und über eine Geschichte sprechen, die noch nicht fertig ist, dann wollen sie nie die Geschichte lesen, die auf dem Tisch liegt, sondern wollen ihre eigenen Geschichten sozusagen damit reinbringen. Und das ist auch toll und interessant, nicht für denjenigen, der das sich anhören muss, aber für den, der es erzählt. Dem wird klar, was einem selbst wirklich am Herzen liegt. Und das ist dann etwas, was man sich gut merken sollte und dann auch versuchen umzusetzen.
Sehr schön. Du als Hamburger, Nordsee oder Ostsee?
Nordsee.
Das ist Nordsee. Habe ich mir gedacht natürlich. Du hast, da habe ich nämlich eins, habe ich hier noch rausgesucht. Gucken wir mal, das können wir nämlich auch von dir mal ganz kurz hören. ich muss gerade finden, das hat nämlich mit der Nordsee zu tun, wobei ich nicht wusste, ob es auch noch Ostsee welche gab.
Aber ich habe nichts gegen die Ostsee, nur unser Wohnwagen steht auf Amrum. Und
ach, der steht auf Amrum. Ich war neulich zum allerersten Mal auf Amrum. Es war aber, das Wetter war hundsmiserabel. Es war wirklich schlimm. Es war kalt und nass und regnerisch. Und ja, dann willst du nicht auf Amrum sein.
Weiß ich nicht. Nordseerausch. Dünen hügeln vor sich hin. Ich mittendrin durch Tale die sandige Landschaft hier und ergipfelt sie barfuß dann dort. Und alles ist einfach Insel. Umwölft strande ich meernah, wie wunderbar wellenbeleckt, muscheln sich Füße schlickwärts. Gischtig salzt die See auf Zunge und alles ist einfach Insel.
Muscheln sich Füße schlickwärts. Da muss man auch mal zweimal hinhören. Ergipfle sie barfuß, wellenbeleckt. Weißt noch, warst du dort vor Ort, als du das geschrieben hast?
Ich glaube nicht.
Nein, das ist schön. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich war am Schreibtisch.
Ja, das ist ja, ja, das
schreibst du jemals vor Ort? Also nimmst du quasi die Atmosphäre auf und sitzt irgendwo auf einer Bank und schreibst in der Sekunde?
Ich bin ja beim Schreiben immer woanders. Das ist ja, ja. Also natürlich träume ich auch davon, dass vor meinem Fenster ein See ist oder die Nordsee, besser noch. Aber letztlich wäre es fast egal. Also für hinterher ist es toll, wenn man rausgeht und man ist an einem schönen Ort. Aber beim Schreiben ist man ja eh woanders. Und man kann sich eben auch woanders hinträumen, wie eben dann zurück an die Nordsee.
Du brauchst den Ort daher auch viel dringender, als wenn du wirklich da bist. Verstehst du? Erst wenn du am Schreibtisch wieder sitzt, dann brauchst du diesen Ort ja und die Erinnerung und die Wärme und das Glücksgefühl, um es dir heranzuholen wieder. Wenn du da bist, brauchst du es eigentlich nicht. Da kannst du den Ort genießen.
Genau.
Total logisch eigentlich, ne? Eine ganz interessante Geschichte, zumindest auch der Anfang, ist ja Henny und Punga. Auch ein Jugendroman, der beginnt mit einer zufälligen Begegnung in der S-Bahn. Er ist nämlich Flippermechaniker. Ich liebe Ponga, ich finde diesen Namen auch ganz schön. Und er sieht dann Henny, also später erfährt er dann, dass es Henny ist, die überraschenderweise dasselbe Buch liest wie er. Und dann zieht sie die Notbremse und gibt ihm ein Handy in die Hand und verschwindet. Das ist schon mal ein krasser Anfang. Wo kam der her?
Tatsächlich würde ich jetzt behaupten, dass es so war, dass oft ist die erste Idee etwas sehr Banales und eine Idee, wie man sie sehr oft hat. Also wir alle, die öffentliche Verkehrsmittel benutzen, gucken uns andere Menschen an. Und manchmal stellt man sich die Frage, wer sind die wohl und wie wäre das, wenn man mit denen ins Gespräch
permanent
käme. Ja. So, und dann ist natürlich die Frage, wie käme man denn miteinander ins Gespräch? Und so kam dann die Idee, ja, heute wäre es wahrscheinlich schon außergewöhnlich, wenn beide ein Buch lesen, da hätte man ja ein Gesprächsthema. Noch interessanter wäre, wenn beide das gleiche Buch lesen. Und dann kommt eben eins zum anderen. Dann fragt man sich, welches Buch und wieso, ist das Zufall oder nicht? Und natürlich in Geschichten ist selten etwas einfach nur Zufall. Und so ist dann aus dieser Idee tatsächlich dieser Anfang geworden.
Das Buch hat keine Seitenzahlen.
Nee.
Das macht es nicht leichter.
Mach mich da schon wieder wichtig.
Da war das eine bewusste Entscheidung, also offensichtlich.
Die Kapitel sind so wahnsinnig kurz, manche sind nur 3 Worte lang. Und das heißt, es gibt 202 Kapitel in diesem Buch. Und wenn es dann noch Seitenzahlen gegeben hätte, wäre es ein Zahlenmassaker geworden. Und deswegen haben wir uns entschieden, es reicht, wenn die Kapitel Zahlen haben.
Denn das ist wirklich selten. Also ein Buch ohne Seitenzahlen kann ich mich nicht erinnern, das vorher schon mal gesehen. Da gibt es natürlich, aber ich habe keins in Erinnerung.
Ist auch interessant, oder? Weil das ist offensichtlich sehr, sehr wichtig. Und so ist ein bisschen auch diese Idee entstanden. Als meine Kinder kleiner waren, war es oft so, wenn ich ins Zimmer kam und gefragt habe, wie das Buch ist, in dem sie gerade lesen, dann sagten sie so etwas wie, ich bin auf Seite 30. Was ja eine interessante Antwort ist, aber sehr menschlich und sehr verständlich. Ich glaube, wir messen unser Lektüre-Spaß oft an diesen Zahlen, kennt man ja. Wenn man ein Buch echt nicht gut findet, dann ist auf Seite 60, wenn das 520 Seiten hat, ein echtes Dilemma. Und umgekehrt, wenn wir ein Buch richtig gut finden und sind 20 Seiten vor dem Ende, dann setzt so eine tiefe Trauer bereits ein, weil man weiß, okay, es ist gleich vorbei. Und ich dachte mir, wenn man in meinem Buch gut vorankommt, dann hält man es für ein gutes Buch automatisch. Deswegen sind die Kapitel so kurz und man hat eine schnelle Lektüreerfahrung. Und es endet auf Amrum übrigens. Das ist
der Tod ist auch etwas ganz Wichtiges, das immer mal wieder auftaucht. Auch ganz bewusst als Thema von dir gewählt. Der Tod, den wir ja versuchen, nach und nach in die Mitte unserer Gesellschaft zu holen. Wir versuchen, mehr zu sprechen. Wir versuchen, ihn mehr zu akzeptieren als Teil auch des Lebens. Das war vor 10 Jahren noch anders. Hast du auch deinen Beitrag dazu geleistet?
Naja, also natürlich wird das Leben erst vor dem Kontrastmittel Tod so richtig sichtbar. Wahrscheinlich ist es deshalb auch ein Thema, was in Geschichten und Romanen immer wieder auftaucht, ganz natürlicherweise.
Also aber auch in Jugendromanen? Das ist die Frage. Also,
naja, Jugendromane, das ist auch so ein Thema, wo es innerlich immer zuckt. Weil,
will dich nur provozieren.
Genau, also Roman ist Roman. Ne? Also
aber Jugendromane schon manchmal auch etwas weniger komplex geschrieben sind. Nö. In der Regel, nicht bei dir. Aber in der Regel. Selbst Harry Potter ist eigentlich nicht wirklich komplex, außer von der Handlung.
Naja, aber es gibt ja genauso viele Romane für Senioren, die genauso unterkomplex sind oder genauso seicht oder trivial. Also das ist tatsächlich eher so eine Marktangelegenheit. Also ich schreibe Romane, ein Verlag macht Jugendbücher daraus, ein anderer schreibt Romane und ein Verlag macht Belletristik draus. Also das ist etwas, was sich jetzt einfach vom Handwerk oder vom Inhalt überhaupt nicht unterscheidet. Und es gibt natürlich fürchterliche Jugendromane und es gibt ganz tolle Jugendromane und es gibt genauso viel tolle und fürchterliche Romane in jedem anderen Regal der Buchhandlung.
Deine Namen fallen auf jeden Fall auf für die Protagonisten, also Henny und Ponga. Gut, Henny, das kennen wir schon mal. Ponga, mein Leben. Gibt es den Namen? Gab es den schon?
Ich habe dann festgestellt, es ist in Österreich ein durchaus geläufiger Nachname, aber ja. Okay,
aber eben kein Vorname. Ja. Wie kamst du auf diese beiden Namen?
Also es war klar, dass es ein Buch ist, bei dem ein Paar im Zentrum steht. Und natürlich kennt man eine Menge tolle Pärchen in der Weltliteratur, von Romeo und Julia bis
Bonnie und Clyde.
Und genau.
Harry und Sally.
Tom und Finn und so weiter. Und man hat dann, glaube ich, einfach das Verlangen, dass man auf einen, also mir ging es so, als ich dann, ich hab schon so Namenslisten auch, wo ich dann ungewöhnliche Namen sammle, weil Namen sind ja immer etwas, gegen das man im Zweifelsfall anarbeiten muss als Schriftsteller, weil ich ja nicht weiß, ne, kennt jemand einen sympathischen oder einen unsympathischen Christian? Ne? Also wenn jemand Christian heißt, dann tappe ich im Dunkeln sozusagen, wie dieser Name ankommt. Wenn der relativ unverbraucht ist, dann ist das immer ein Vorteil, weil dann wird er ja durch die Geschichte gefüllt. Und deswegen gibt es schon bei mir immer die Vorliebe für eher ausgefallene oder ungebräuchlichen Namen. Und hier braucht es halt einen, der gut zusammenklickt. Und ich hatte das Gefühl, Henny und Ponga kann funktionieren. Für mich hat es das.
In deinem letzten Jugendroman, also Coming-of-Age-Roman, können wir mal so sagen, da gibt es den Kester. Kester, 17 Jahre alt, Klassenbester, gerade Abi gemacht, plant aber trotzdem seinen Suizid und geht auf große Tour in Hamburg, während seine Klasse feiert mit viel Alkohol, geht er und will nochmal richtig was erleben in dieser letzten Nacht, Reeperbahn, Bunker, also was so, die ganze Hamburger Szene, Hamburger Nachtleben begegnet da diversen Gestalten und ein bisschen dadurch natürlich auch sich selbst. Wobei er wirklich schon auf den ersten Seiten das Auto crasht. Auch ein phänomenaler Anfang für dieses Buch. Kester. Das klingt für mich wie so ein niederländischer Name. Kester, wo kam der her?
Auch wieder von der Liste. Ich habe den, glaube ich, meine Kester. Frau hatte einen Kollegen, der hieß Kester. Und mit wenn Nachnamen. Ich dann so ein, ja, nee, mit Vornamen.
Okay, alles klar.
Ich glaube, das ist gar nicht weit entfernt von Christian.
Ja.
Kester. Also, das ist jedenfalls eine ähnliche Namensfamilie, aus der das stammt. Christophorus und so weiter.
Okay.
Und das passte zu dieser Figur dann einfach auch sehr gut, die im Grunde wie. Ja, wie ein Auserwählter durch diese Nacht geistern sollte.
Das Hamburger Nachtleben. Wie gut hast du es damals kennengelernt, bevor du natürlich als Literaturstudent in die Weite gegangen bist? Aber Hamburger Nachtleben, warst du damit sehr vertraut?
Selbstverständlich. Ja. Natürlich, glaube ich, für alle Jugendlichen, die in Hamburg aufwachsen, ist natürlich die Reeperbahn einfach so ein Magnet, der einen anzieht. Wobei die Reeperbahn aus meiner Jugend wahrscheinlich auch eine ganz andere ist als die Reeperbahn heute.
Die war noch ein bisschen verruchter. Ne? Also
ja, es gab auch sehr verrückte Läden, zum Beispiel die Mini-UFO-Bar, erinnere ich noch, allein weil das so ein toller Name ist, in der man als Schüler gerne ging, weil man, da gab es eine Flatrate. Für 10 Mark konnte man in einer Stunde so viel Bier trinken, wie man wollte. Das war durchaus attraktiv für den Start eines Abends.
Das Cover hat wer gemacht? Das ist ja, ich weiß gar nicht, der sprüht einer, ne? So Junge mit Anorak, Hände werden so nach oben gestreckt. Das erinnerte mich natürlich ein bisschen an Banksy, so vom Motiv her.
Genau, das ist ein Bengalo, der in die Luft gehalten wird. Und
ein Bengalo ist das, genau.
Und gemacht hat das Brozilla, bürgerlich Gerrit Fischer heißt, und den ich bei einem Projekt in Jenfeld tatsächlich auch kennengelernt habe, wo wir gerne eine Freiluftgalerie machen wollten, und da hat er auch das Auftaktbild zugemacht, und so haben wir uns kennengelernt, und ich habe mir für diesen Roman auch eben so einen Stencil gewünscht, so heißt das, und er hat ihn gemacht, und das Tolle ist, dann haben wir kannten uns zwar vorher schon, aber dadurch auch noch ein bisschen besser kennengelernt, und er arbeitet in seinem bürgerlichen Leben als Sozialarbeiter und auch mit suizidalen Jugendlichen, und da habe ich die schönste Zusammenfassung für diesen Roman auch von ihm gehört, denn wenn er mit diesen suizidalen Jugendlichen spricht das erste Mal, dann sagt er, ich mache hier Werbung fürs Leben, und
das ist schön.
Ja, und das ist für mich seither auch die Zusammenfassung des Romans.
Ich mache Werbung fürs Leben, das auch gleich so direkt anzusprechen. Was macht das mit den Jugendlichen? Was hat er da erzählt?
Ich glaube, es ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich, wie man die, es geht ja darum, dass man die ins Gespräch bringt. Und eine andere Sache, die er ihnen immer erzählt, ist, du kannst dich gerne umbringen, aber lass dir 5 Jahre Zeit. Und es ist ja so, das wissen wir, die wir jetzt eher auf das Ende zusteuern, dass ja, was man alles verpasst und verpassen würde, wenn man an der Stelle tatsächlich sagt, das reicht mir. Und ihr denkt natürlich ganz automatisch, das wäre schade drum. Und das ist, glaube ich, auch die Sache, die er versucht dann zu vermitteln. Dass viele Erfahrungen, die noch gar nicht gemacht sind, einem aber viele Schmerzen ertragen lassen könnten. Und so ist das in diesem Roman auch. Also durch die Begegnung mit den Menschen, die alle älter sind als Kester, und wie so ein Blick in die Zukunft funktionieren, denen geht es auch nicht super gut.
Aber die machen auch Fehler und alles.
Genau, aber trotzdem sind sie gern am Leben, und das ist natürlich etwas, was ja irgendwie versuchen können muss zu vermitteln.
Wie hat sich dein Verhältnis zum Tod über all die Jahre entwickelt?
Habe ich noch nie so richtig drüber nachgedacht, aber ich erinnere mich, dass es als junger Mensch schon auch eine echte Beleidigung ist, zu erfahren, dass man sterblich ist, und trotzdem erscheint es so weit weg, weil man einfach von dem Normalfall ausgeht, dass man eben seine 70, 80 Jahre bekommt und mit denen sozusagen arbeiten darf, was ja auch vernünftig ist, so zu denken, aber ja, wie man dann im Laufe des Lebens feststellt, es gibt keine Garantie darauf. Und also ich halte den Tod ja für eine Sache, die auf mich nicht zutrifft, nach wie vor. Ich möchte nicht sterben, ich möchte nicht tot sein, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Und die meiste Zeit blendet man es wahrscheinlich einfach aus. Aber wenn er dann näher kommt, dann macht es natürlich etwas mit einem. Eben 2018, als mein Vater gestorben ist, da geht natürlich die große Rechnerei los. Er war 27 Jahre älter als ich. Also wenn man die Mathematik halt zur Rate zieht, dann hat man eben vielleicht noch so um die 3 Jahrzehnte. Vielleicht ein paar Jahre mehr, vielleicht ein paar Jahre.
Wir leben ja länger, wir sind leben ein bisschen gesünder. Also du kriegst noch was drauf.
Vielleicht, ja, genau. Und dann unter diesen in dieser Drucksituation, die man dann ja empfindet, ist es vielleicht dann wieder auch einfacher, Entscheidungen zu treffen, die man sonst vielleicht nicht treffen würde. Ich habe eben zum Beispiel damals gesagt, also ich möchte unbedingt gerne diese beiden Lyrikbände machen. So. Und so kam es dann. Und das war gut. Also dass man eben vielleicht von Zeit zu Zeit nochmal drauf gestoßen wird, ausgebremst wird und sagt, okay, jetzt denkt nochmal drüber nach, was ist gerade wichtig. Man vergisst es natürlich dann sofort wieder, dass man diesen Ansatz hat und schleifen sich wieder andere Dinge ein, aber das ist ja in Ordnung.
Wenn du schon den Lyrikband erwähnst, dann noch ein kurzes Gedicht. Für den Fall, dass ich falle.
Für den Fall, dass ich falle. Wie ein Blumentopf von der Fensterbank, wie kaputte Bügel im Kleiderschrank, wie Herbstlaub in den Regenwassertank, wie unschöne Worte beim Ehezank, wie klein Obelix in den Zaubertrank. Lass alles gut ausgehen. Lieben Dank.
Damals nach dem Abi. Was war das für eine Phase für dich? Was war der Plan zunächst mal, den du hattest für dein Leben?
Also ich wollte schon ein abenteuerliches Leben als Künstler.
Okay, das war haben. Schon da.
Das, ja, eben. Ich glaube wirklich seit Tod der Club der Toten Dichter war das ein Vorhaben. Das ist natürlich jetzt nichts Außergewöhnliches. Ich nehme mal an, das haben ganz viele bloß irgendwann, sehen sie davon ab, finden was Besseres, keine Ahnung. Bei mir war das aber nie so. Ich habe dann angefangen zu studieren, auch ohne Kenntnis, was das genau bedeutet. Also ich war der Erste in meiner Familie, der eine Hochschule von innen gesehen hat und ich hatte keine Ahnung. Ich hatte gehofft, dort auf Gleichgesinnte zu treffen und war dann aber erstaunt, dass da vor allen Dingen zukünftige Lehrerinnen und Lehrer saßen, die sich gar nicht so sehr für Literatur interessierten, wie ich mir das erhofft hatte. Aber es waren aber eben auch die wenigen dabei, die so tickten wie man selbst. Es hat ein bisschen gedauert, bis man sie kennengelernt hat, aber ja, es war eine ganz, ganz tolle Zeit. Aber direkt nach dem Abi, glaube ich, hatte ich den großen Plan, also in dem Sinne, dass ich das und das und das machen muss, nicht. Es war ja klar, dass man Zeit gewinnen musste und ein Studium erschien mir da als etwas, was einem eine gewisse Freiheit gibt und trotzdem auch die Sicherheit, dass man etwas macht, was man später so oder so gebrauchen kann. Ich habe unheimlich viel gelesen. Ich habe alles Geld, was ich hatte, in die Antiquariate getragen und das war eine tolle Zeit.
Und in was für einem, sag ich mal, Zustand warst du, also in dieser Abi-Zeit? Glücklich, unsicher? Was war so dein Aggregatzustand?
Wahnsinnig neugierig auf das, was jetzt kommt, weil es hat sich wirklich in den letzten Schuljahren so angefühlt, dass man kurz davor ist, in die nächste Lebensphase überzugehen. Und ich wollte endlich wissen, wie es da ist, weil ich habe mir da schon auch eine Menge von versprochen. Wir sind ja noch 13 Jahre zur Schule gegangen und ich bin relativ spät eingeschult worden. Also ich war fast 20, als ich mit der Schule durch war. Es war einfach dann auch auf Zeit rauszugehen, selbst eine eigene Wohnung zu haben und all diese Freiheiten zu haben, von denen man sich so viel versprochen hat, die sich dann natürlich gar nicht so realisieren, wie man sich das vorstellt. Aber ich war einfach wahnsinnig neugierig auf das, was kommt und wie sich das anfühlt und was das mit mir macht. Eigene vier Wände zu, ja, wenn es sein muss, eben meinetwegen auch den ganzen Tag Fernsehen oder nicht aufstehen, all das, was man dann erstmal ausprobieren muss und toll findet und dann aber schnell auch über ist und dann werden wieder neue Pläne gemacht.
Kester trifft ja in dieser Nacht einen Engel vor allem. Damit geht diese ganze Geschichte und diese ganze Reise durch die Nacht ja los. Ein Engel, der Bruno heißt. So wie Bruno Ganz in Himmel über Berlin, den Engel,
ja,
spielte, bewusst gewählt, deswegen ja. kleine, du bist ja Filmfan, weißt du, schon eine kleine Referenz da.
Genau.
Sehr lustig. Wann hast du das letzte Mal in deinem Leben gedacht, diese Person ist ein Engel?
Ja, eine schöne Frage, weil so erzähle ich das dann auch gerne bei Lesung. Wir haben ja eine erstaunlich konkrete Vorstellung von Engeln. Und das finde ich erstmal faszinierend. Es gibt ja sogar Umfragen, in denen hat sich herausgestellt, es glauben mehr Leute an Engel als an Gott. Was auch interessant ist. Also das Personal ist.
Und die haben alle auch so ein weißes Nachthemd an und Flügel hinten und so. Ja, blonde Haare, Engelslocken.
Robbie Williams singt darüber, Massive Attack singt darüber. Es gibt Tattoos. Sonnenbänke, die Sonnenengel heißen und so weiter und so weiter. Es spielt also in unserem Alltag eine viel größere Rolle, als man denken würde. Aber in dem Moment, wo jemand auf einen zukäme und sagt, ich bin dein Schutzengel, wird man das natürlich wahrscheinlich keine Sekunde lang glauben. Und das ist immer der Moment, wo das für den Geschichtenerzähler interessant ist. Was wäre denn eben, da sind wir wieder bei der Frage, was wäre, wenn einer käme und sagt, ich bin dein Schutzengel? Wie wird man dann sich verhalten? Und so ist diese Geschichte losgegangen. Aber wann ich zuletzt jemanden als Engel empfunden habe, das ist schwer zu sagen.
Manchmal trifft man Menschen, die sind einfach zu gut, einfach, sage ich mal, für das normale Leben. Aber an denen muss irgendetwas dran sein, weil sie die so außergewöhnlich sind, dass man sagt, okay, da, irgendwas ist da anders bei denen.
Ja, schön, wenn man diese von Zeit zu Zeit trifft, ja.
Ist dir aber nicht passiert in letzter Zeit zumindest.
Naja, natürlich täglich, aber wenn ich meine Frau sehe, ist doch guck mal, selbstverständlich.
Ich wollte dir einmal noch die Möglichkeit geben, verstehst du, diese Antwort zu geben. Wo du jetzt gerade auch das Wort erwähnt hast, bei Schutzengel musste ich an ein anderes Gedicht denken von Franz Hodiak. Sagt dir der was?
Ja.
Ah, der sagt dir was, ja. Und das heißt einfach Morgengedicht. Kennst du das?
Nee.
Was machst du mit einem Schutzengel, der morgens, während du gemütlich Kaffee trinkst und die Welt ordnest, die du gestern etwas durcheinander brachtest, aus dem Himmel stürzt und auf den Balkon klatscht und tot liegen bleibt? Zuerst denkst du, Gott sei Dank, er hat mich nicht erschlagen. Und dann? Oder? Sau schön, ne? Schutzengel, Morgengedicht.
Wieder aus der Zauberkiste.
Ja, habe ich auch parat. Ich habe so ein paar Lieblingsgedichte, habe ich auf dem Handy abgespeichert und da musste ich jetzt gerade bei Schutzengel, musste ich daran denken, als du das erwähntest. Ja, Nils, das war eine sehr schöne Begegnung, dass wir hier mal ein bisschen zusammen mit dir eintauchen konnten in deinen kleinen Schreiberkosmos. Du bist ja auch viel unterwegs mit Lesung ohnehin. Du gibst Workshops, du gehst auch an Schulen, du sprichst mit SchülerInnen dort und ich muss an einen Post denken, von dir musste ich wirklich sehr lachen. Da hast du dann unten drunter geschrieben, der Beginn der Lesung verzögert sich. Es hat eine Pausenhofschlägerei gegeben. Ich glaube, das ist jetzt so ein knappes Jahr her. Und dann erzähltest du auch noch, dass du aber auch von den Lehrkräften mehr oder weniger keines Blickes gewürdigt wurdest. Das war ein kurioser Vormittag dann wahrscheinlich, oder?
Ja, das ist natürlich auch das Schöne am Unterwegssein, dass man diese Erlebnisse hat. Natürlich in der Sekunde ist das vielleicht nicht der ideale Start für die Veranstaltung, aber zum Erzählen hinterher ist es fantastisch.
Ja. Plötzlich fühlt man sich so total überflüssig, oder? Ja. Interessiert sich noch einer? Wie war die Lesung mit den SchülerInnen dann?
Die war tatsächlich grauenhaft, aber ein ganz seltener Fall. Also ja, es gibt so Tage, an denen läuft das nicht rund, aber tatsächlich die allermeisten Lesungen sind wirklich toll, weil man ja auch in der Regel eingeladen wird von Leuten, die einen haben wollen und die sich da was bei denken. Schöner sind trotzdem immer Lesungen, die nicht in Schulen stattfinden. Ich finde das tatsächlich ganz, ganz wichtig, dass auch Literatur einen Ort bekommt, an dem es einfacher ist, dass sie funktioniert. Weil Lesungen sind an sich ja schon eine ganz seltsame Veranstaltung. Bücher sind dafür gemacht, dass sie in der Stille von einer Person gelesen werden. Und dass auf der Bühne jemand steht oder sitzt oder was auch immer macht mit einem Buch, ist eigentlich nicht vorgesehen. Das heißt, man muss irgendeine andere Form finden, um diese Veranstaltung auch interessant zu machen. Also mehr denn je heute, aber schon an sich ist es halt so, dass diese Veranstaltung eigenartig sind. Also man muss, gerade wenn man einen Roman vorstellt, den man ja auch nicht ganz vorlesen kann, das wäre ja auch fürchterlich und würde 6 oder 7 Stunden dann dauern.
Und länger, manchmal noch.
Ja, eben.
Viel länger sogar noch.
Und deswegen, ja, es ist eine eigene Kunstform, die muss man sich natürlich auch in irgendeiner Form jedenfalls so halbwegs zurechtlegen. Und manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es nicht. Es funktioniert immer besser, wenn es einen schönen Rahmen hat und meistens sind Schulen dafür nicht geeignet. Manchmal gibt es eine tolle Aula dann, oder eine schöne Bibliothek, aber ein Klassenraum zum Beispiel ist nicht geeignet.
Wie gestaltest du denn diese Lesung, damit es eben nicht so dröge wird? Denn ich bin auch einer, ich kann Lesungen nicht so richtig gut ab. Da ist jemand vorne, meinetwegen schöne Stimme und er liest auch ganz gut, aber da liest einfach jemand ein Buch vor. Das hat für mich überhaupt keine Faszination. Wenn er dann innehält und dann erzählt, perfekt. So muss eine Lesung für mich dann auch sein. Aber ich kenne viele, die das trotzdem ganz toll finden, dass da alleine jemand liest.
Ja, was ja unterschiedliche Gründe haben kann. Das kann ja auch interessant sein, einfach mal die Stimme der Autorin oder des Autors hören zu wollen. Da gibt es aber auch andere, einfachere Lösungen oft. Aber ja, das Live-Erlebnis glaube ich schon auch, dass das natürlich einen großen Wert hat. Die Frage ist dann, wie man das gestaltet und wer da vor einem sitzt. Und das macht natürlich einen Unterschied, ob es eine Grundschulklasse ist oder Lehrkräfte oder keine Ahnung wer. Es hängt auch davon ab, was das Buch sozusagen anbietet. Also zum Beispiel Lesung mit Lyrik, mit Gedichten ist einfach fantastisch, weil das abwechslungsreich ist. Ich habe dann ein Reimspiel dabei, habe auch eigentlich immer einen Quiz dabei und es werden die Illustrationen gezeigt aus den Büchern. Ich habe Videos von Schauspielerinnen und Schauspielern, damit nicht nur ich die ganze Zeit irgendwas vorlese, weil Gedichte leben ja auch von der Interpretation. Man kann jedes Gedicht auf zig unterschiedliche Arten und Weisen interpretieren. Und je nachdem, wer man selbst als Person ist, wird es auch schon ein anderes Gedicht. Ne? Für den Fall, dass ich falle, was ich vorhin vorgelesen habe, wenn das ein älterer Mensch vorliest, ist das was anderes, als wenn es ein Kind vorliest. Ne? Und das hat eine ganz andere Bedeutung auf einmal, allein schon durch die Person. Und bei Romanlesung wiederum ist es so, dass ich in den letzten Jahren auch angefangen habe, speziell für diese Veranstaltung mir eben Multimedia-Material zusammenzustellen. Mit Illustratorinnen zusammenarbeite, mit Schauspielern, die dann auch mir Videos oder mit denen ich zusammen Videos produziere, sodass dann das auch zu einem Erlebnis wird in dieser Dreiviertelstunde oder Stunde, die dann im besten Fall Neugier machen auf das Buch, damit das dann so gelesen wird, wie es gelesen werden soll. Allein im eigenen Tempo, mit der eigenen Stimme und so, wie es dann irgendwie am besten passt.
Nils, dann hängen wir uns jetzt beide an den Luftballon und fliegen wieder irgendwo hin. Du fliegst nach Jenfeld und ich guck mal, wo ich hinfliege. Zum Abschluss noch Traumfliegerei, auch ein Gedicht vom Autoren selber vorgetragen.
Wer noch eine zweite Version davon hören möchte, der gehe auf YouTube und höre sich die Version von Leonard Scheicher an. Das ist eins der Lieblingsvideos meiner Frau, denn Leonard Scheicher kann lächeln wie kaum ein zweiter. Und ganz am Ende dieses Videos sieht man sein fantastisches Lächeln.
Jetzt. Sehr interessant. Good.
Traumfliegerei. Fort von meinem Hochhausbalkon hebt mich im Traum ein Luftballon. Barfuß und in Pyjama-Kluft geht's hoch hinauf, in die Luft. Vorbei am Fabrikkamin, ich überhole einen Zeppelin. Durchsteche Wattewolkenflausch. Was ist das nur? Ein Höhenrausch? Ich kann's natürlich nicht erklären, doch ich fliege durch die Sphären. Verrückt, mein Leben hängt ja nur an einer lächerlichen Schnur. Schrumpfend der blaue Erdenball. So drifte ich hinaus ins All. Kurs Sichelmond und Mondspitze mit Ballon. Na, schöne Grütze. Was, wenn das Ding die Ecke kratzt? Ja, willst du, dass mein Traum so platzt?
Dann danke dir für heute. Zurück an den Schreibtisch. Es wird wieder geschrieben und es wird gereist. Jetzt geht's nach Bulgarien für dich sogar. Du bist zur Buchmesse in Bulgarien eingeladen.
Ja, ich bin sehr gespannt. Noch nie da gewesen.
Oder?
Ja.
Spannend. Du liest dann auch auf Deutsch vielleicht?
Es gibt ein Treffen mit Studierenden und Schülern, die Deutsch können.
Toll.
Ja, ich bin gespannt.
Dann ganz viel Spaß.
Danke.
Und dann bis die Tage.
Ja, ich danke dir.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Willkommen bei 10 Augenblicke, der Fortsetzung der erotischen Hörspielreihe 10 Atemzüge. Dieses Mal geht es um eine ganz besondere Zugreise.
Willkommen an Bord des ICE nach Hamburg Hauptbahnhof. Unser Zug ist bumsvoll.
Hier bekommt ihr 10 Folgen, in denen sich alles um die schönste Nebensache der Welt dreht. Sex. Da wäre zum Beispiel Physikerin Paulina, die an nichts anderes mehr denken kann, als ihre Affäre auf der letzten Tagung.
Im Bett, in der Dusche, im Stehen am Fenster, auf dem Tisch in der Uni, in einer Kammer am Tagungssaal.
Oder das polyamore Paar Kim und Annelie.
Ich habe eine Zahnbürste, 2 Unterhosen, 2 Shirts und 2 Vibratoren dabei.
Spitze.
Daniel und Verena, die sich beim brandneuen Blind-Dating-Format der Deutschen Bahn kennenlernen.
Wonach suchst du bei TB-Love?
Ganz ehrlich, mein erster Gedanke war, es ist eine perfekte Plattform, um eine Affäre zu finden.
Und natürlich Zugchefin Katharina alias Romy Schneider.
Mein Leben ist zu voll für was Festes. Da habe ich keinen Bock drauf. Probleme, Probleme, Probleme.
4 Geschichten und eine verschneite Winternacht machen aus einem liegen gebliebenen ICE einen Sehnsuchtsort. Ein Hörspiel von Simone Buchholz, Mareike Fallwickel, Berit Glanz und Karen Köhler. Ab Januar natürlich hier in der ARD Audiothek.